Wir können uns nicht oft genug mit der Bibel beschäftigen. Heute soll es, wie gesagt, auch ums Bibellesen gehen, aber erst im zweiten Teil der Predigt. Denn zunächst mal wird es erfrischend. Es ist Urlaubszeit, viele machen Urlaub am Meer, also lass uns heute erstmal über Fisch reden. Wer von euch fährt noch ans Meer oder war schon am Meer und hat dort Fisch gegessen, frischen Fisch? Frischer geht es nicht, wunderbar, ich freue mich auch schon drauf. Nächsten Freitag, da dürfen wir fahren und da geht es ab nach Binz auf Rügen. Und da wird bestimmt das ein oder andere Fischrestaurant für meine Frau und mich da sein, für meine Kinder, na, die sind da noch nicht so mit Fisch. Aber das kommt schon noch. Wir sprechen über Fisch, den berühmtesten Fisch der Bibel, welcher könnte das sein? Der Wal? Fisch? Und ja, und was für ein Fisch? Also... schon verraten, Entschuldigung. Also Jona, natürlich. Der Fisch von Jona. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen verwirrend, weil in der Bibel steht nicht, dass es ein Wal war. Es steht einfach, dass es ein Fisch war. Das ist eine Walfischflotte. Aber ich habe kein schöneres Bild gefunden und ich dachte, das ist so schön erfrischend. Da möchte man gleich hinterher tauchen. Ach, das muss ich unbedingt erzählen. Es gehört jetzt nicht dazu, aber ich habe mal gehört von einem Prediger, der ist ein leidenschaftlicher Surfer. Und wo ich diese Walflosse jetzt gerade sehe, der war mit seiner Frau auf dem Pazifik am Surfen, auf ihren Brettern und haben da, man muss ja immer raus, und also nicht surfen, wie wir das kennen, mit Windsurfen, sondern Wellenreiten. Dafür gibt es ja diese besonderen Bretter und dann muss man ein bisschen raus hinter die Wellen und dann muss man gucken, wann kommt die richtige Welle. Und im Pazifik gibt es auch Wale. Und plötzlich taucht zwischen diesen beiden, ihm und ihr, Mann und Frau, ein Wal auf. Und ich weiß nicht, er hat einmal Pfft gemacht wahrscheinlich und sank dann wieder weg in die Tiefen des Meeres. Also ich glaube, größer kann man Gottes Schöpfung nicht erleben. Das muss unfassbar beeindruckend gewesen sein. Der Wal plötzlich taucht er auf und verschwindet wieder in seiner großen Majestät. So, das war nur so ein Gedanke, der mir gerade kam, um mal ein bisschen einzutauchen ins frische Nass. Heute geht es, wie gesagt, um den berühmtesten Fisch der Bibel und den Mann, der verschluckt wurde und dann wieder ausgespuckt wurde, Jona. Das ist in der Bibel eine von diesen Geschichten, bei denen man als Mensch des 21. Jahrhunderts denkt, wie bitte jetzt? Also vom Fisch verschluckt und dann wieder ausgespuckt, aber lebendig. Unsere Tochter fragt neue Freundinnen immer irgendwann, ob sie an Gott glauben. Und die zweite Frage ist dann, ob sie die Bibel kennen. Neulich war es wieder so weit und sie berichtete, die Marina glaubt nicht an die Bibel. Sie sagt, das ist ein Märchenbuch. Und ich fragte, woher weiß sie das? Und sie sagte, ihre Eltern haben ihr das gesagt. Und dann dachte ich so, naja, wenn man so die Geschichte von Jona liest, dann kann man das schon nachvollziehen mit dem Märchenbuch. Und trotzdem steht diese Geschichte in der Bibel und Jesus zitiert sie auch noch, also das ist der Ritterschlag für jede alttestamentliche Geschichte. Wenn Jesus sie selbst im Munde führt, dann kann sie so falsch nicht gewesen sein und schon gar nicht irgendwie reingeschummelt worden. Also was machen wir damit, mit dieser Geschichte? Ich würde vorschlagen, wir schauen sie uns mal ein bisschen genauer an. Dafür brauchen wir erstmal ein paar Hintergrundinfos, 3 Zitate aus dem 2. Königebuch. Genau, das erste ist 2. Könige 15, 19, schließlich fiel Pul, der König von Assyrien, ins Land ein. Pul ist ein hebräischer Name für den König Tiglath-Pileser, der kommt im 2. Vers. Während seiner Herrschaft griff König Tiglath-Pileser von Assyrien Israel an und verschleppte ihre Einwohner als Gefangene nach Assyrien. 3. Stelle, König Salmanassar von Assyrien griff Samaria an und belagerte die Stadt. Die Assyrer. Sie fielen ein, sie verschleppten, sie belagerten Israel. Und um uns das nochmal vor Augen zu führen, was das bedeutet, einfallen bedeutet, man nimmt eine Armee, kommt in ein fremdes Land und übernimmt es mit Gewalt. Das, was wir heute auch darunter verstehen. Verschleppen bedeutet, dass du die Einwohner dieses Landes gewaltsam aus ihren Wohnorten treibst, wo sie leben und wo sie arbeiten und sie irgendwohin wegtransportierst. Belagern bedeutet, eine Stadt mit deiner Armee einzukreisen, sie von Nahrung und Wasser abzuschneiden, sodass viele hungern und sterben und der Rest schließlich aufgibt. Das taten die Assyrer zu der Zeit mit Israel. Es war die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus. Die Assyrer waren gewalttätig, brutal, erbarmungslos. Sie sorgten Jahr für Jahr dafür, dass es den Menschen aus Israel sehr, sehr schlecht ging. Zu dieser Zeit wurde diese Geschichte dieses Mannes Jona bekannt. Er war Israelit. Ein Prophet, der in 2. Könige 14,25 genannt wird. Da heißt es, Jerobeam gewann Israels Gebiete zwischen Hamat und dem Salzmeer zurück. Es war also eine politisch relativ erfolgreiche Zeit, eine Blütezeit, wird auch gesagt, vom Nordreich, wie der Herr, der Gott Israels, es durch seinen Diener Jona, den Sohn Amittais, den Propheten aus Gat Hefer, vorausgesagt hatte. Also Jona tatsächlich eine historische Figur, laut den biblischen Berichten. Er lebte zu der Zeit, in der die Assyrer begannen, Israel anzugreifen. Und wie es in der Geschichte heißt, sagte Jonas Gott zu ihm, dass er eine Nachricht nach Ninive bringen sollte, dieser großen Stadt Ninive, eine Kulturmetropole, ausgestattet mit Bibliotheken und Theatern. Und Ninive lag in Assyrien. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Ninive. Also, wohin sollte er gehen? Nach Ninive? Also zum größten Feind von Israel? Nur, dass ich das richtig verstehe, Gott, du willst, dass ich in das Land dieses Aggressors gehe? Mitten hinein ins Zentrum dieses Abschaums? Vielleicht können wir so ein bisschen reinfühlen in Jona. Und ich finde es kein Wunder, dass Jona nicht viel von dieser Idee hielt und im nächsten Hafen ein Schiff bestieg, was genau in die entgegengesetzte Richtung fuhr als nach Ninive. Wir kennen vermutlich diese Geschichte. Wenn nicht, dann schnappt euch mal die Bibel. Das ist ein guter Anlass heute Nachmittag, auch nach dem Hinweis von Wolf Rüdiger. Lest sie mal, hat nur 4 Kapitel, dauert vielleicht 20 Minuten maximal, wenn ihr langsam lest. Wenn wir etwas über diese Geschichte hören, dann geht es an dieser Stelle oft um Jonas Ungehorsam gegenüber Gott. Nach dem Motto, schau mal, was passiert, wenn du nicht tust, was Gott dir sagt. Und dann ist Jona in dem Moment kein Vorbild. Daumen runter, buh, Jona. Versetzen wir uns aber mal in die Situation der ersten Zuhörer dieser Geschichte. Ja, also da ist eine Zuhörerschaft, irgendwer muss es ja zum ersten Mal gehört haben, die Geschichte entstand, wie sie auch immer entstand, von Gott eingegeben, nehmen wir mal an. Vielleicht hat Jona sie selber erzählt, als er älter war. Und dann sitzt er da und erzählt und die Zuhörer sind gespannt. Und wie das ist bei einer Geschichte, man taucht ein und man geht mit und oh, was passiert als nächstes? Und dann wird diese Reaktion von Jona erzählt. Und das waren ja Israeliten und die hatten alle diese Erfahrung mit Assyrien in den Knochen. Und versetzen wir uns in ihre Situation und in diese Geschichte und dann werden sie, oder da können wir uns vorstellen, wie sie reagiert haben werden, als sie hörten, dass Jona nicht nach Ninive gehen wollte. Sie hassten diese Assyrer. Natürlich ging man nicht nach Ninive. Super, Jona, richtig gemacht, super. Merken wir was? Ja, was denn jetzt? Buh oder jäh? Yeah? Wir wollen doch nur Bibel lesen. Interessant, ne? Wir lesen die Geschichten der Bibel mit unseren westlichen Ohren des 21. Jahrhunderts in Europa und oft ohne das Lebensgefühl und die Realität der Menschen, von denen sie erzählen, zu beachten. Ich nenne es mal liebevoll imperialistisches Bibellesen. Wir fallen mit unseren Werten und Lebensweisen und Erfahrungen in die Texte ein und suchen dort nach brauchbaren geistlichen Bodenschätzen. Ich übertreibe ein bisschen. Wenn man die Texte der Bibel Aber als Schriften ernst nimmt, die einmal von echten Menschen an echten Orten, in echten Situationen aufgeschrieben und gelesen und gehört wurden, dann klingen die Geschichten oft ganz anders. Wir sind so versierte Bibelleser. Wir haben das alles schon so oft gehört, wenn wir uns mit der Bibel öfter beschäftigen oder Predigten hören. Das geht manchmal alles so. Und dann irgendwo bleibt so ein Brocken hängen, der in der Heilige Geist und so gelb markiert. Aber so richtig mal nochmal durchkauen, so eine Geschichte, so tun, als wenn wir sie das erste Mal hören, so wie die Zuhörer damals, mach das mal. Versuch das mal. Und manchmal kommt man erst so zu ihrer eigentlichen Botschaft. Jona ist so eine Geschichte. Wir wissen, wie sie weitergeht. Kurz zusammengefasst, Jona geht also an Bord dieses Schiffes. Es kommt in einen Sturm und die Mannschaft diskutiert, warum dieser Sturm kommt. Sie vermuten, dass Jona das Problem ist und werfen ihn über Bord. Er wird von einem Fisch verschluckt, er betet im Fisch und der Fisch spuckt ihn wieder aus. Nun geht er doch nach Ninive. Die Einwohner dieser 120.000 Einwohnerstadt nehmen die Warnung Gottes ernst und tun Buße. Und Jona, der wird darüber so depressiv, dass er sterben will. So weit, so kurz. Und nun gibt es einiges zu entdecken. Zunächst würde man ja erwarten, dass es in einer Geschichte, die von Israeliten über die bösen Assyrer erzählt wird, ziemlich bald auch um Gut und Böse geht. Und um ein klares Feindbild, was richtig und falsch markiert. Aber der Israelit in dieser Geschichte, also der Mann, der eigentlich Gott folgt, läuft vor Gott weg. Er flieht vor Gott, wie es sogar heißt. Seltsam, oder? Doch Jona machte sich auf den Weg, lesen wir, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Schließlich landet er auf einem Boot voller Heiden, die im Sturm beten. Zu ihren Göttern, was anderes hatten sie nicht, aber sie beten. Geistlich interessierte Menschen. Und während sie beten, dass der Sturm aufhört, betet Jona, der Israelit, nicht, sondern schläft. Die Heiden beten, Jona, der Israelit, der mit Gott, betet nicht. Die Seeleute stellen jede Menge Fragen, um den Grund des Sturmes zu erfahren, und sie stellen fest, dass Jona der Grund ist, was Jona schon die ganze Zeit wusste. Das ist alles ein bisschen. Und als Jona über Bord ging, bitten diese Heiden Gott um Vergebung, opfern ihm und geloben ihm Treue. Die Heiden. Und als Jona schließlich doch in Ninive landet, nachdem er sich Gott so heftig verweigert hatte, öffnen sich diese brutalen, machthungrigen, unbarmherzigen Assyrer gegenüber Gottes Nachricht. Sie öffnen sich so sehr, dass der König der Assyrer anordnet, Mensch und Tier sollen, also alle, egal was sich bewegt, alle, sollen sich in Säcke kleiden und sich ganz dem Gebet zu Gott widmen. Also sich in Säcke kleiden machten nur Menschen, die Gott eindringlich um Vergebung baten, weil sie sich ihrer Sünden bewusst wurden und Gott um Gnade anflehten. Also mehr äußere Botschaft an alle, was in dir gerade los ist und an Gott, ging nicht. Das ordnet der assyrische König an in dieser Geschichte, die die Israeliten damals das erste Mal hörten. Die Israeliten, die die Assyrer so sehr hassten, verständlicherweise. Nun, in unserer modernen Welt sind wir gewohnt, diese Dinge, dass die Dinge geordnet sind. Da gibt es richtig und falsch und da gibt es gut und böse. Es gibt die auf unserer Seite sind und die auf der anderen Seite sind. Es gibt die Helden und die Schurken, es gibt die Vorbilder und die Abgelehnten. Aber in dieser Geschichte ist das alles durcheinander. Der vermeintlich richtige Israelit ist trotzig und faul und genervt von Gott und die eigentlich bösen und gefährlichen Heiden sind bereit und offen für Gottes Botschaft an sie. Also nicht vergessen, es ist eine Geschichte aus Israel. Und schließlich, als Jona sich besonnen hatte, erlebt er, wie die Herzen der Heiden sich wundersam und über alle Erwartungen vor seinen Augen verändern und er bekennt das und sagt, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende, du lässt dich nicht umstellen und strafst dann doch nicht. Und genau das regt ihn so wahnsinnig auf, dass er sterben will. Darum lass mich nun, darum, ja, ist der nächste Vers. Darum, weil du so liebevoll bist, lass mich jetzt sterben. Herr, das ist besser für mich, als weiterzuleben. Was ist denn da los? Was für eine bizarre Geschichte. Keiner der Charaktere reagiert und handelt, wie man es erwartet. Und warum wurde da diese Geschichte, diese verrückte Geschichte dann in Israel bewahrt und weitererzählt? Warum fanden Menschen diese Geschichte so wichtig, dass sie sie aufgeschrieben haben? Und was sagt sie uns über, was sagen die, die es aufgeschrieben haben, damit über sich und wie sie Gott gesehen haben? Versuchen wir, Antworten zu finden. Erstens, Vergebung. Diese Geschichte handelt von einem Mann, aber sie handelt auch von einer Nation. Jona wollte nicht nach Ninive gehen, weil die Assyrer die Israeliten aufs fürchterlichste misshandelt haben. Diese Geschichte stellt darum die Frage, kann Jona den Assyrern vergeben? Was eigentlich meint, kann Israel den Assyrern vergeben? Zweitens, Wut. Jona ärgert sich am Ende der Geschichte. Er ärgert sich, dass Gott so gütig war. Kein Wunder, wenn du jemanden nicht vergeben hast, der dich übelst misshandelt hat und diesem jemand geschieht dann Gutes oder er wird gesegnet oder begnadigt, dann macht dich das wütend. Drittens, Berufung. Das ist noch ein größerer Gedanke. Bevor Jona auf das Boot stieg, hatte Israel eine Berufung. Sie sollten das Licht der Welt sein, was der Welt, also den Heiden, zeigen sollte, wie groß Gottes Liebe ist. Eine Berufung, der sie nicht so wirklich nachgekommen waren, wie Jona. Viertens, Neuanfang. Es drängt sich noch eine größere Frage auf: Kannst du deinem schlimmsten Feind vergeben? Du Zuhörer. Und kannst du für ihn zu einem Kanal werden, durch den Gottes vergebende Liebe zu ihm fließen kann? Genau du. Kann statt Flucht Vergebung Realität werden? Kannst du die Vergangenheit hinter dir lassen? Oder wird deine Vergangenheit deine Zukunft bestimmen? Sind unsere Wunden für immer da? Oder können wir geheilt und frei werden? Es ist die Frage an Jona, aber eigentlich ist es die Frage an Israel. Und darum endet auch dieses Buch mit einer Frage, die Gott an Jona / die israelitischen Zuhörer stellt. Und sie lautet: Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Hören wir, was da mitklingt? Lieber Jona, gibt es in deinem Herzen einen Funken Barmherzigkeit? Eine Idee davon, was Gnade bedeutet? Das ist der letzte Satz des Buches. Eine Frage an die Hauptfigur Jona, aber auf einer tieferen Ebene eine Frage des Autors an die Zuhörer jener Tage und unserer Tage. Zuhörer, die damals, von denen wir vermuten können, dass viele, viele von ihnen eine klare Antwort auf diese Frage hatten. Nein. Nein. Du solltest sie nicht schonen. Uns als Leser, die wir versuchen, mit den Ohren der damaligen Hörer zu hören, stellt diese Geschichte heute eine Frage. Gibt es Menschen, denen wir heute die Gnade Gottes nicht gönnen? Gibt es jemanden, bei dem wir uns aufregen, dass gerade der oder gerade die Gutes erlebt? Gutes, was diese Person als allerletztes verdient hätte. Gibt es Wut oder Wunden in unserem Herzen, die so groß sind, dass sie über Gottes Liebe stehen. Und wird diese Wut, werden diese Wunden unsere Zukunft bestimmen? Oder wollen wir geheilt und frei werden? Flucht oder Vergebung? Soweit, so gut. Jetzt könnten wir aufhören. Ich mache aber noch ein bisschen weiter. Wir haben hier eine tiefe moralische Frage an Jona, an Israel und an uns. Das haben wir verstanden. Nur, warum muss diese völlig verrückte Geschichte mit dem Fisch in diese Geschichte? Die könnte man doch super weitererzählen, wenn da dieser Fisch nicht wäre. Warum macht der Autor das? Nun, beobachten wir doch mal, wie auf diesen Fischteil reagiert wird. Zwei Möglichkeiten. Die eine Reaktion auf diesen Teil der Geschichte ist, dass gesagt wird, das kannst du vergessen. Dass Jona vom Fisch verschluckt wird und wieder ausgespuckt wird. Das glaube ich nicht. Das ist doch ein Märchen. Das ist genau der Grund, warum Menschen nichts mehr mit der Bibel anfangen können und mit Glauben, mit Jesus und diesen Sachen. Die andere Reaktion ist genau das Gegenteil. Wenn da steht, dass Jona vom Fisch verschluckt wurde und wieder ausgespuckt wurde, dann wurde dieser Mann vom Fisch verschluckt und wieder ausgespuckt. Denn wenn du das anzweifelst, was der Autor da geschrieben hat, was ist dann mit all den anderen Geschichten in der Bibel? Dann kannst du alles, was irgendwie über deine Vorstellungen und Erfahrungen geht, löschen. Dann wirst du am Ende nur noch dieses auswählen und jenes weglassen. Ganz wie du willst. Was machen wir jetzt mit diesem Fischteil in dieser Geschichte? Mein Vorschlag, wir nehmen ihn nicht so wichtig. Manche lehnen ihn ab, manche glauben ihn. Aber trotzdem zwei Bemerkungen dazu, zur Reaktion 1, also kannst du vergessen, glaube ich nicht. Wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass so etwas wie mit dem Fisch passiert, einfach weil du es dir nicht vorstellen kannst, in was für einer Welt lebst du dann eigentlich? In einer Welt, in der nichts passiert, was du dir nicht vorstellen kannst? Das wäre eine Welt, die durch deinen Verstand begrenzt ist. Und wenn du ehrlich bist, eine kleine Welt, zusammengeknüllt auf die Größe deines Gehirns. Zur zweiten Reaktion, wenn das da steht, dann ist das so. Wenn du darauf bestehst, dass die Sache mit dem Fisch genauso geschehen ist, wenn du diesen Punkt der Geschichte für so entscheidend hältst, dass du deine ganze Energie darauf verwendest, diesen Punkt zu erklären und zu glauben und zu verteidigen, dann kann es sein, dass du die eigentliche Aussage der Geschichte verlierst. Die Aussage, dass Gottes vergebende Liebe mit so einer Kraft durch uns fließen möchte, dass wir in der Lage sind, sogar unsere Feinde zu lieben und zu segnen. Darüber zu streiten, was in Sachen Fisch wörtlich passiert ist, kann also ein leichter Ausweg sein, um selbst nicht an die Menschen denken zu müssen, denen ich vergeben sollte. Für die ersten Zuhörer dieser Geschichte kam noch ein weiterer extrem unangenehmer Punkt dazu, die Assyrer nämlich. Sie waren die große blutende Wunde in ihrer Seele. Sie sollten gesegnet werden? Die sollten gesegnet werden? Ist es egal mit dem Fisch? Die sollten gesegnet werden? Diese Geschichte hat so viele Ebenen, sie ist so subversiv, wie man sagen könnte. Sie stellt die Möglichkeit in den Raum, dass der Mensch, den du ablehnst, vielleicht sogar der dein Feind ist, möglicherweise offener ist für Gottes Liebe und Gnade, als du selbst. Mist. Und damit rüttelt diese Geschichte letztlich an unserem Denken, dass Menschen in Schubladen steckt, auf denen Gut und Böse drinnen und draußen gerettet und verloren steht. Sie zertrümmert unser duales Denken, was immer nach Entweder-Oder sucht und ständig Stempel verteilt, wer auf Gottes Seite ist und wer nicht. Sie rollt ein großes Banner aus, auf dem steht: Gott ist auf der Seite jedes Menschen. Seine Gnade und Leidenschaft gilt jedem. Besonders denen, bei denen wir entschieden haben, dass sie nicht auf Gottes Seite sind. Sei es wegen ihrem Verhalten, sei es wegen ihrer Religion, sei es wegen ihrer Sexualität und so weiter. Wir Christen sind sehr gut darin geworden, wir und die zu sagen. Aber in dieser Geschichte wird dieser Typ, der sich bei wir einordnet, so wütend darüber, dass Gott die so liebt, dass er lieber sterben will, als mit der Spannung zu leben, dass die offen für Gott sind. Er möchte lieber sterben, als mit dieser Spannung zu leben. Was uns am Ende wieder zu diesem Fisch führt. Es ist einfach, den Fisch als Gelegenheit zu nutzen, um vom Kern der Geschichte abzulenken. Dem Kern, der uns mit einer Liebe konfrontieren soll, die uns zu reiferen und mutigeren Menschen machen kann. Menschen, die sogar ihre Feinde lieben. Menschen, die Jesus nachfolgen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Es ist sogar möglich, dass wir, indem wir den Fisch verteidigen, verhindern, dass Menschen sich tiefer mit der Bibel beschäftigen, weil wir ihren Blick auf das Falsche lenken und uns fangen lassen an diesem Kampf, wer Recht hat und wer nicht Recht hat. Ich merke schon wieder so bröckelnd, aber du kannst doch nicht sagen, dass... Ja. Lass uns mal, also jemand sagte mal, Theologie ist keine Steinmauer, Theologie ist ein Trampolin. Wir machen so oft Mauern daraus, die sind fest und bam, 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 bam. Und dann rennst du dagegen und dann lässt du deinen Nachbarn dagegen rennen und sagst, natürlich hat der Fisch. Und dann, natürlich hat der Fisch nicht. Nimm das Trampolin, nimm diesen Fisch und lass dich mal tragen dahin, wo Gott dich hintragen möchte mit diesem Menschen. Ja, lass uns diskutieren darüber. Kann Gott das? Ist das über deinen Verstand? Kann es nicht Dinge geben, die größer sind als dein Verstand? Verstehen wir? Ein anderer Umgang mit Gottes Wort, ein souveränerer, ein leichterer Umgang mit Gottes Wort, der darauf vertraut, dass der Heilige Geist mich in diesem Reden segnet und führt. Wir können endlos über den Fisch streiten. Am Ende vermeiden wir damit nur die Frage, was wirklich in unserem Herzen los ist. Wenn wir es auf den Punkt bringen, ist der Fischteil die Versuchung, nicht vergeben zu müssen. Flucht oder Vergebung, das ist die Frage des Jona-Buches auf mehreren Ebenen. Und Jesus nimmt einmal Bezug auf Jona. Bezeichnenderweise an dem Punkt, wo seine Zuhörer ein Zeichen fordern, dass er von Gott kommt. So nach dem Motto, beweis mal, was du so kannst. Und wenn das cool genug ist, dann bist du von Gott. Und wenn das so Durchschnitt ist oder gar nichts, dann bist du nicht von Gott. Ja, verstehen wir, wie die wollten Jesus ins Schaufenster stellen. Und genau in diesem Moment holt Jesus diese Geschichte aus der Schublade, nur mit einem Wort, und sagt, dass sie nur das Zeichen des Jona bekommen werden, und alle wussten Bescheid. Okay, das war der Typ mit der Selbstgerechtigkeit. Sie wollten Selbstbestätigung und er entlarvt ihre Selbstgerechtigkeit. Sie wollen Jesus vereinnahmen und er zeigt ihnen ihre Verlorenheit. Jesus macht mit Jona klar, dass wir unsere Berufung leben sollen und Diener der Liebe und der Gnade Gottes sein sollen, statt zu richten und zu stempeln und einzuteilen. Und dass wir diese Spannung aushalten sollen, in der wir es Gott überlassen, was am Ende mit Menschen sein wird. Ich wünsche uns, dass wir die Kraft und den Mut zur Vergebung haben. Sie macht diese Welt zu einem besseren Ort. Ich wünsche uns, dass wir die Weisheit haben, nicht jede scheinbar entscheidende Wahrheit zu verteidigen und stattdessen zu entdecken, was Jesus wirklich bewegen will in uns oder im anderen. Fein zu hören und zu vertrauen, dass der Heilige Geist uns leitet, wenn wir an unserem Urlaubsort vielleicht mit jemandem ins Gespräch kommen. Ich wünsche uns, dass wir lernen, lieber meditativ als imperialistisch Bibel zu lesen mit den Ohren und Sinnen derer, die diese Geschichte an echten Orten in wirklichen Situationen verfasst haben, um uns etwas Wichtiges mitzuteilen. Etwas, was der Heilige Geist uns ins Herz legen möchte, um uns wachsen und reifen zu lassen und Jesus mehr nachzufolgen.